Wir sind in einer Predigtreihe schon seit ein paar Wochen jetzt, die nennen wir Ein Herz wie Seins, und wir schauen uns das Leben von König David im Alten Testament an. Also eine Geschichte, die ist schon 3000 Jahre alt, und wir haben uns angeschaut, wie das alles so losging, dass der David als junger Knabe im Teenageralter, wahrscheinlich war er so 16 oder so gewesen, wurde er von dem Prophet Samuel gesalbt, dass er mal der nächste König sein würde. Und dann ging es gleich zum nächsten Highlight. Muss wohl auch kurz danach gewesen sein, dass, das haben wir letzte Woche angeschaut, dass der David diesen Kampf gekämpft hat gegen den Riesen Goliath. Die vielleicht bekannteste Geschichte der Bibel haben wir uns letzte Woche angeschaut. Und dann geht es also so weiter, eigentlich von einem Highlight zum nächsten. Das heißt nämlich, als der David gesalbt wurde, dass an dem Tag wirklich die Kraft des Herrn, von ganz oben himmlische Kraft, auf ihn kam. Und es schien also so, als ob alles, was er anfasst, zu Gold wird. Ja, also ging dann zunächst in den königlichen Palast und hat dort also Harfe gespielt. Und der König sagt, hey, kannst du echt gut auch Harfe spielen, Gitarre spielen und so. Hat ihm gefallen. Und dann merkt man, du bist ja auch ein guter Krieger. Und dann ist er also auch mit dem Heer losgezogen und hat gekämpft gegen die Philister damals. Später wurde er dann sogar noch zum Feldherr promoted, ja, gefördert, danke. Und alles, was er angefasst hat, wurde irgendwie zu Gold. Ja, irgendwie, also er war so, da war einfach Segen drauf auf dem Mann, und es ist ihm irgendwie alles gelungen. Jede Schlacht, die er gekämpft hat, kam er siegreich wieder nach Hause. Die Leute haben ihn geliebt, die haben ihn gefeiert. Und der Saul, der war ja eigentlich der König noch, der wusste, dass sich Gott von ihm abgewandt hatte und dass irgendein anderer jetzt König werden würde. Er war aber immer noch auf dem Thron, und er war ja nicht dumm. Der hat so langsam angefangen zu vermuten, der David. Es scheint fast so, als ob da Segen, als ob da Salbung auf ihm liegt. Dem gelingt irgendwie alles. Vielleicht ist er der, den Gott auserwählt hat, um der nächste König zu sein. Und weil Saul so machtbesessen war, hatte er Angst um seine Stellung, um seine Position. Und er wurde erst neidisch auf den David. Und dann hatte er Wut auf David, und dann hatte er Hass auf David, und dann hatte er Blutdurst auf David. Und er wollte ihn am liebsten beiseite schieben, er wollte ihn umbringen. Und der David ist natürlich, weil er auch nicht dumm war, hat das mitbekommen und geht also, flieht vor Saul. Und er flieht in die Wüste, und er rennt wirklich um sein Leben. Obwohl er treu diesem König ja noch gedient hat, muss er jetzt um sein Leben bangen, um sein Leben fürchten. Und Saul geht ihm hinterher. Es heißt in einem Vers, mit der ganzen Armee Israels suchen sie jetzt diesen einen Mann. Wahnsinn. Ich zeige euch mal hier einen Vers, wo das so ein bisschen beschrieben wird. 1. Samuel 22, Vers 1. Da heißt es zum Beispiel, David floh aus der Stadt Gath in eine Höhle bei Adullam. Da heißt es, bald scharten sich noch andere um ihn, also andere Leute, die auch irgendwie auf der Flucht waren. Menschen, die bedrängt, verschuldet oder verbittert waren. Hört sich jetzt an wie so eine Gemeindegründung. Ja, ja. So die ganzen Leute, die bedrängt sind, verschuldet sind, verbittert sind. So. Oh. Und er wurde ihr Anführer, und schließlich waren es etwa 400 Mann. Also, das war jetzt hier sein Dreamteam. Es war absolut kein Dreamteam. Er hatte jetzt hier also wirklich die Leute um sich herum, die Sorgenkinder und die Nervensägen. Ja? Sorgenkinder und Nervensägen, die total anstrengend sind, die uns den letzten Nerv rauben, kräftezehrend sind. Und er gründet jetzt mit diesen 400 Leuten eine Überlebensgemeinschaft. Und er wird ihr Anführer. Und nicht nur das, er wird auch gejagt von Saul wie ein Verbrecher. Schauen wir mal den nächsten Vers an. Im nächsten Kapitel 23, da heißt es, David hielt sich an unzugänglichen Stellen in der Wüste auf, im Bergland von Sif. Saul jagte ihn während der ganzen Zeit, aber Gott ließ nicht zu, dass er ihn fand. Vers 25, als David hörte, dass Saul und seine Männer ihn suchten, zog er zu dem großen Felsen hinab, also noch weiter in die Wüste hinein, und er blieb dort in der Wüste Maon. Aber Saul erfuhr davon, und er verfolgte ihn bis in die Wüste Maon hinein. Das könnt ihr das mal selber auf Google Maps gucken, wo das denn überhaupt so ist. Also er ist jetzt eigentlich weit weg von Jerusalem, vom Palast, sondern mitten im Nirgendwo, der David. Und er fürchtet jetzt hier um sein Leben, er muss um sein Leben laufen. Und das sehen wir, dass das jetzt etwa 10 Jahre lang so weitergeht. 10 Jahre lang war David auf der Flucht vor Saul, kreuz und quer von einer Höhle in die nächste, von einer Wüste in die nächste. Wenn wir an die Wildnis denken, keine Ahnung, dann denken wir wahrscheinlich an Brandenburg. Ne, so, ja, da draußen die Pampa, wo nichts mehr ist. Ne, so, bei David war das eine tatsächliche Wüste. Da war es heiß, da war es trocken, da waren Wüsten, da waren Höhlen, da war Kargheit, da war gar nichts. Da war es still, da wurdest du wahnsinnig. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal in einer, nicht in Brandenburg, in der richtigen, sind Leute aus Brandenburg hier, es tut mir leid, ich habe manchmal, ja. Wer war mal richtig so eine Wüste, manche von euch, ja, schon mal erlebt, so eine Wüste? Ich habe eine Bekannte von mir, mit der habe ich studiert, die wohnt mittlerweile mit ihrer Familie in Amerika und die ist so sehr naturverbunden. Und die geht regelmäßig mit ihren 2 kleinen Kindern, gehen die raus und die fahren raus, in Amerika gibt es ja auch Wüsten, und die gehen dann raus in die Wüste. Und ich finde das so krass, ich war noch nie wirklich so in so einer Wüste, wie das dort gibt. Und sie erzählt dann so, ja, das ist total therapeutisch. Das ist so friedlich da draußen in der Wüste. Und da ist es so still. Und da ist es so ruhig. Und da ist es einfach so entspannend. Und ich dachte, das ist krass, dass du das machst. Gehst mitten in die Wüste. Da ist doch voll gefährlich. Ich stelle mir so vor, ist doch krass. Da kann doch Leben nicht überleben. So. Und dann habe ich mal, ich zeige euch mal das Foto von ihrem Wohnwagen. Haben wir das Foto von ihrem Wohnwagen, wie sie da raus, ne, also so, wo du dann denkst, okay. So kann ich auch in die Wüste gehen. Ja? Für David war es ein bisschen anders. David hatte keinen klimatisierten Wohnwagen. David hatte kein gemütliches Bett, eine Nespresso-Maschine und Netflix-Abo. Also so würde ich es aushalten in der Wüste. Bei David war es genau das Gegenteil von ihr. Der David, der war in einem dürren Land und der Saul, der versuchte ihn zu töten. Und er war hier in der Höhle, versteckt mit 400 Pappnasen, die ihm den letzten Nerv rauben. Und er hat sich, stellt euch das mal vor, er hat sich doch bestimmt gedacht, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt mit der Salbung und mit dem Königsein. Das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Wie bin ich denn hier gelandet? Kennt ihr diese Frage? Wie bin ich denn hier in diese Situation reingekommen? Und er hat doch gesagt, bestimmt, ich wurde gesalbt, ich sollte doch eigentlich König werden. Und jetzt sah das alles so vielversprechend aus und jetzt bin ich hier. Und Gott kommt und sagt zu ihm, du bist genau da, wo ich dich haben möchte. Denn hier ist der Ort, wo ich dich vorbereiten möchte für das, was ich für dich bereithalte. Hier ist der Ort, wo du reifen wirst, wo du aufblühen sollst, wo ich dich formen möchte, damit du nachher der König sein kannst, der du sein sollst. Für David war die Wüste, die Steppe, der Ort, wo er zu einem Mann des Gebetes wurde, wo er der Mann der Psalmen wurde. Für David war die Wüste, die Steppe, der Ort, wo er Vertrauen lernte. Und das möchte ich heute mit euch anschauen. Wie und wo lernen wir Vertrauen? Das ist ja so besonders an dem David, deshalb schauen wir uns das an. Das war kein perfekter Mensch. Der hat gute Dinge getan und auch richtig böse Dinge getan, aber er war ein Mann, der Gott vertraute. Und deshalb hat Gott gesagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen, er vertraut mir. Wir können also von David lernen, wie wir Gott vertrauen können. Übrigens, der David war nicht der Einzige in der Bibel, der immer wieder mal Zeit in der Wüste verbracht hatte. Wenn ihr das Buch ein bisschen kennt, da seht ihr, da gab es den Jakob, der war in der Wüste. Mose war gefühlt sein ganzes Leben in der Wüste. Josef war in der Wüste. Samson, Elia, Johannes der Täufer, die waren alle in der Wüste. Und ich möchte das sagen, weil manche von euch, ihr geht vielleicht auch so sinnbildlich in eurem Leben gerade durch so eine Art Wüstenzeit hindurch, wo ihr sagt, so irgendwie, ich fühle mich so weit weg von den Versprechen, die Gott für mich hat. Ich verstehe Gott gerade nicht. Alle um mich herum sind nur kräftezehrend. Ich habe das Gefühl, ich werde gejagt und gehetzt von irgendeinem Feind, den ich gar nicht richtig fassen kann. Irgendwie ist gerade alles läuft schief, es ist alles nur anstrengend. Ich versuche jetzt hier gerade nur zu überleben. Vielleicht bist du auch in so einer Wüstenzeit und falls du da gerade drin steckst, dann möchte ich sagen, du bist in guter Gesellschaft. Ja? Gott lässt das immer wieder zu, sehen wir in der Bibel. Das heißt nicht, dass du was falsch gemacht hast oder dass Gott dich abgelehnt hat oder irgendwie sowas. Du bist halt einfach gerade in einer Wüstenzeit. Selbst Jesus hat ja Zeit in der Wüste verbracht. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Da gibt es ja, also da ist eine krasse Parallele zwischen Jesus und David. Jesus hatte ja auch seinen Salbungsmoment, sag ich mal so, als er getauft wurde. Das war so krass, so, jetzt geht's los. Von Johannes dem Täufer getauft und da heißt es sogar, da kam eine Stimme vom Himmel, die gesagt hat, so, das ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Ne, so. Und dann denkst du, oh krass, jetzt geht's los und man denkt so, was passiert jetzt wohl als nächstes? Und dann geht's ganz ernüchternd eigentlich weiter. So, man denkt, jetzt geht's los und dann geht Jesus erstmal in die Wüste. Ich zeige euch mal hier die Verse, Lukas Kapitel 4, da heißt es, haben wir das, Lukas 4, Jesus aber voll des Heiligen Geistes, also die Salbung war da, ja, kehrte jetzt vom Jordan, wo er getauft wurde, zurück und er wurde vom Geist in die Wüste geführt. Warum das denn jetzt? Ich dachte, jetzt geht's los, jetzt ist hier der Messias, gib Gas, jetzt geht er erstmal in die Wüste. Und dann heißt es aber, nach dieser Geschichte, wo er jetzt dann in der Wüste versucht wurde vom Teufel, vielleicht kennt ihr die Geschichte, ja, als das dann alles vorbei war, 40 Tage später, heißt es dann, und Jesus kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes zurück nach Galiläa. Leute, ich glaube, wir sehen hier eine Art geistliche Gleichung, die ich immer wieder beobachtet habe. Und zwar geht die so, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist plus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt werden, resultiert in der Kraft des Heiligen Geistes. Nochmal, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist plus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, durch in Wüstenzeiten geführt zu werden, da wo wir reifen, wo wir wachsen, wo wir geformt werden. Das Resultat von diesen zwei Dingen ist, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben dürfen. Wir wollen ja alle die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Wir wollen auch alle erfüllt werden vom Heiligen Geist. Das finden wir gut. Das wünsche ich euch auch allen, dass wir das immer wieder erleben, erfüllt zu werden vom Heiligen Geist. Aber keiner hat so richtig Bock auf dieses Ding in der Mitte. So, jetzt werde ich hier vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Warum das denn? Da habe ich keinen Bock. Aber das ist der Schlüssel, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben wollen. Versteht ihr, was ich meine? Kraft, ein kraftvolles Leben ist das, wonach sich viele Menschen sehnen, aber was nur wenige Menschen verstanden haben. Ein kraftvolles Leben, dann sehnen sich viele danach, nur die wenigsten haben es verstanden. Wir sind so beeindruckt von Menschen, die irgendwie ein kraftvolles Leben leben. So, wo wir denken, oh, was die schon erreicht haben, was die für einen Einfluss haben in ihre Errungenschaften, das ist echt beeindruckend. Aber was wir eigentlich nur sehen, ist ihre Frucht, nicht den Prozess, wie sie dorthin gekommen sind. Die meisten Menschen, die ich kenne, und in deinem Umfeld sicher auch, die wirklich ein kraftvolles Leben leben, die wirklich große Persönlichkeiten sind, krasse Persönlichkeiten. Das sind alles Leute, die haben Niederlagen erlebt, die haben Verlust erlebt, die haben, Schmerz erlebt, die haben Wüstenzeiten erlebt. Und diese Zeiten, das ist in der Mitte, das hat sie geprägt, das hat sie gereift. Und starke Persönlichkeiten, die passieren nicht einfach so. Bei David war es auch so, die Wüste wurde für ihn zu einem Ort der Gnade, zu einem Ort der Offenbarung. Da hat er so manche falsche Vorstellungen, die er von Gott hatte, entlarvt und mit einem wahren Gottesbild ersetzt. In der Wüste hat er gelernt, was es heißt, Gott wirklich zu vertrauen. Das hätte er woanders wahrscheinlich nie so gelernt wie in der Wüste. In der Wüste hat er gelernt, was es heißt, zu beten und Gott zu vertrauen. Er hat gelernt, wie sehr er Gott eigentlich braucht. In der Wüste, da, wenn du gerade in der Wüstenzeit bist, dann weißt du das vielleicht. In der Wüste rufst du nach Gott auf eine Art und Weise, da rufst du, anders rufst du nicht so, da schreist du nicht so nach Gott wie in der Wüste. Das macht was mit uns. Die meisten von uns, wir würden vielleicht gar nicht so viel beten, wenn wir nicht ein bisschen Wüstenzeiten erleben. Ja? In der Wüste, da formt sich in uns das Gebet. Und das Schöne jetzt bei David ist, dass wir von ihm die Gebete ja aufgeschrieben haben. Die Psalmen in der Mitte von der Bibel, das sind 150 Kapitel, das größte Buch in der Bibel, das ist sein Gebetstagebuch. Und da sehen wir ganz viele Psalmen, manche davon, Psalm 23 und so weiter, das sind so die Psalmen. Und ich liebe den, vorhin haben wir Psalm 150 gelesen, das sind so Lobpsalmen, ne? Da fühlen wir uns wohl damit. Und dann gibt es aber auch die Psalmen aus den Wüstenzeiten. Und die sind fast komisch zu lesen, wo wir denken so, oh, darf man so überhaupt mit Gott reden? Das ist ja ein bisschen, da machen wir fast so lieber so einen Bogen drumherum um diese Psalmen. Aber ich möchte euch heute sagen, die Psalmen, die stehen da so drin, weil es ist eine Einladung für uns, dass wir sie auch so beten. Und ich glaube, die meisten von uns, wir tun gut daran, wenn wir so ein bisschen einen breiteren Gebetswortschatz uns aneignen. Gerade für die Zeiten, wenn wir in der Wüste sind, da wissen wir dann oft gar nicht mehr, wie wir beten sollen. Kennt ihr das? Geht mir so. Und da brauchen wir einen tieferen Wortschatz und die Psalmen können uns dabei helfen. Ich möchte heute zwei krasse Psalmen mit euch anschauen, die wir gerne mal überspringen, aber das sind Gebete für deine, für meine Wüstenzeit. Und der David, der betet in der Wüste zwei Arten des Gebetes. Vielleicht wollt ihr euch das aufschreiben. Die erste Art des Gebetes ist ein Psalmen der Desorientierung. Psalmen der Desorientierung, könnt ihr euch auch sagen auf eurem Zettel, Desorientierung, wo wir einfach sagen, ich bringe Gott jetzt meine Klage. Ich bringe Gott meine Klage. Wirklich, Gottvertrauen misst sich nicht darin, wie laut du singst im Gottesdienst, wenn es dir gut geht. Gottvertrauen misst sich daran, wie tief du klagen kannst, wenn es dir nicht so gut geht. Und wir müssen das lernen. Die Wüste ist verwirrend, da sind wir desorientiert und da fragen wir Gott, warum bin ich hier? Wo bist du denn jetzt? Und wir sind durcheinander. Ich lese euch mal hier einen vor. Psalm 13, auf dem Bildschirm oder auch auf euren Zetteln. Da betet der David so: Herr, hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich noch verbergen? Wie lange sollen mich die Sorgen quälen? Soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen? Sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir Antwort, du mein Gott. Mach's wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Sonst sagen doch meine Feinde, den haben wir erledigt, und sie jubeln über meinen Sturz. Doch ich verlasse mich auf deine Liebe. Ich juble über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist. Ist doch krass. Er bringt jetzt hier Gott seine Klage. Er klagt Gott eigentlich an. Und er sagt am Anfang: Gott, ich dachte, du bist auf meiner Seite. Wo bist du denn jetzt? Gott, ich dachte, du hast mich gesalbt. Gott, ich dachte, ich soll König werden. Habe ich hier alles falsch verstanden? Wo bist du denn jetzt, Gott? Und er pfeift hier eigentlich auf alle Regeln der Frömmigkeit und er wird schonungslos ehrlich mit dem heiligen Gott. Wie lange noch, Herr? Sieh mich an, Gott. Antworte mir. Das ist krass, oder? Wenn ich mir so vorstelle, so, wir haben einen Gebetsabend, und so einen Freitagabend Gebetsabend und dann kommen wir, singen ein bisschen und dann, ne, vielleicht hat jemand... traut sich zu beten und das ist ja immer alles so ein bisschen fromm, ne? Ist ja auch okay, so sind wir halt. Stell dir mal vor, da wäre einer wie David und würde sich da so hinstellen und sagen: Ey, Gott, wie lange noch? Wo bist du, Mann? Und das wäre uns voll unangenehm, oder? Da würden wir sagen: Hey, Pastor Dave, kannst du mal mit dem reden? Den müssen wir mal hier erst das Vater Unser beibringen. Vater Unser geht los mit Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Man muss Gott erstmal ein bisschen loben, ein bisschen erstmal milde stimmen und dann kann man vielleicht ein paar Bitten ihm bringen. Ja, der kennt die ganzen Gebetsregeln gar nicht, der David. Dem David ist das völlig wurscht. Aber uns wäre das wohl unangenehm. Wir würden sagen: Hey, so kannst du doch nicht beten. Da bin ich jetzt ein bisschen gekränkt. Das triggert mich, wenn du so betest. Ja, das finde ich ein bisschen beleidigend für mich, wenn du so betest. Zeig mal ein bisschen Respekt. Gott ist ein König. Du kannst doch nicht so mit ihm beten. Dem David ist das völlig wurscht. Warum? Weil er verstanden hat, was Gebet ist. Gebet ist, wenn Gott dich einlädt, so zu ihm zu kommen, wie du bist, und ehrlich mit ihm zu sein. Ich glaube, das ist eins, das Wichtigste, was wir lernen müssen, wenn uns die Jesus-Nachfolge am Herzen liegt, ist, wir müssen lernen, ehrlich mit Gott reden zu können. Ich muss das lernen, du musst das lernen. Wir haben so viel Frömmigkeit und so viel einfach Rituale und irgendwie, das soll uns helfen, das soll uns nicht im Weg stehen. Und irgendwie kommen wir da nicht so raus, das ist so wie so eine Mauer um uns herum. Kennt ihr das? Ja. Also, der Punkt ist, den ich machen will, ist folgender. Es ist ein Unterschied, ob du dich bei Gott beschwerst oder ob du dich über Gott beschwerst. Über Gott beschweren ist Meuterei. Bei Gott beschweren ist Hingabe. David beschwert sich bei Gott, nicht über Gott. Er beschwert sich bei Gott. Er kommt zu ihm, er sucht ihn und Gott ist nicht dünnhäutig. Gott ist nicht leicht gekränkt. Gott kann das ab. Gott kommt mit unseren Emotionen zurecht. Er hat sie uns ja geschenkt. Gott kann ab unseren Frust, unsere Wut, unsere Emotionen, unsere Klage. Das ist das Erste, was er macht. Er klagt. Und dann kommt er mit einer Bitte: Sieh mich an, gib mir Antwort. Und dann das Dritte, am Schluss erinnert er sich an Gottes Treue. Habt ihr den Satz gesehen? So, du hast mir geholfen, du bist gut zu mir gewesen. Die Klage, die Bitte, die Erinnerung an Gottes Treue. Wenn du durch eine Wüstenzeit gehst, ich lade dich ein, 1, 2, 3, versuch dieses Gebet zu beten. Wenn dir keine Worte kommen, nimm Psalm 13 und bete das in deine Situation hinein. Die zweite Art von Gebet, den wir sehen bei David in der Wüstenzeit, ist der Psalm der Neuorientierung. Psalm der Desorientierung, Psalm der Neuorientierung. Und jetzt sagt er: Ich gebe Gott mein Vertrauen. Ich schenke Gott mein Vertrauen. Beten hilft uns, das Chaos in unserem Kopf nochmal ganz neu durchzubuchstabieren und wieder für Ordnung zu sorgen. Ich zeige euch noch einen Psalm und dann kommen wir fast zum Ende. Psalm 63 ist so ein Psalm der Neuorientierung. Auch ein Psalm in der Wüste, in der Höhle, irgendwo geschrieben. Da sagt David Folgendes: Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen. Was meint er mit Heiligtum? Sagst du ja, den Tempel. Der Tempel wurde von Salomo, Davids Sohn, später gebaut. Da gab es noch keinen Heiligtum. Was meint er hier mit dem Heiligtum? Komme ich gleich drauf. Er hat dich in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und deine Herrlichkeit bestaunt. Deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben. Dich preise ich von ganzem Herzen. Ich will dich ehren, solange ich halt lebe. Und meine Hände im Gebet zu dir erheben. So wie mit köstlichen Speisen, der hat sicher Hunger gehabt, so machst du mich glücklich. Dich will ich loben und preisen. Wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Ich denke daran, wie sehr du mir geholfen hast. Ich juble vor Freude, beschützt im Schatten deiner Flügel. Ich halte mich nahe zu dir, denn deine rechte Hand, die hält mich sicher. Die aber, die mich vernichten wollen, die werden selbst in den Tiefen der Erde verschwinden. Durch das Schwert sollen sie sterben und zur Beute der Schakale werden. Okay, da also müssen wir nochmal drüber reden, David, das ist nicht so heilig. Okay, aber er sagt dann, der König, der wird sich über Gott freuen. Und alle, die auf ihn vertrauen, werden ihn loben, denn die Lügner müssen schweigen. Jetzt müssen wir kapieren, das ist so sehr eine bildliche Sprache, aber das ist viel mehr als nur Lyrik in den Psalmen hier. David hat es nicht geschrieben so, oh, was will denn mein Produzent gerne für als nächsten Psalm haben? Was ist denn gut für mein Label oder fürs Radio? Nee, der hat hier, das ist sein Erlebtes. Er nimmt hier eigentlich sein Erlebtes, das, was er hat. Er schreibt hier davon so, ich bin in einem trockenen Land, ich habe Durst, ich habe Hunger, hier gibt es Schakale, die rumschleichen. Ich liege nachts wach und muss aufpassen, dass hier keine Plünderer kommen und so weiter. Das ist seine Erfahrung und er nimmt die Erfahrung und er richtet sie ganz neu aus und orientiert sich an Gott. Er verpackt sie ganz neu, diese Erfahrung, die er hatte. Und er macht auch drei Dinge, ganz schnell nur. Als Erstes, er verankert seine Identität ganz neu. Und er sagt, ich bin hier zwar auf der Flucht, aber ich bin kein Flüchtling, ich bin kein Geächteter, ich bin kein Opfer, ich bin kein Landstreicher, ich bin Gottes Kind. Ich gehöre Gott, du bist mein Gott, ich bin dein. Das war seine Identität. Und dann das Zweite, was er macht, er hat eine neue Perspektive auf seine Umstände. Dass er sagt, diese Wüste, in der ich hier bin, ist der Ort, an dem ich Gott begegne. Diese Wüste hier ist der Ort, das ist kein hoffnungsloser Ort für mich, das ist ein heiliger Ort für mich. Das ist hier nicht ein Ort des Exils, das ist für mich das Heiligtum. Hier draußen, da erlebe ich Gott, hier ist das Heiligtum. Das ist nicht Strafe, sondern es ist mir zum Heiligtum geworden. Die Wüste ist der Ort, wo du und ich, wo wir Gott begegnen können, wo er uns tiefer hineinnimmt in seine Gegenwart, wo er uns zurückführt zu unserer ersten Liebe. Ich habe so lange gedacht, immer Wüstenzeiten in meinem Leben, das ist vom Teufel. Das ist ein teuflischer Ort, die Wüste. Ich glaube das nicht mehr, ich lag daneben. Die Wüste ist ein himmlischer Ort. Es ist Gottes Ort, weil wir ihn dort begegnen können. Und das Dritte, was er macht, er schaut nach vorne auf den Tag, wo Gott ihm helfen wird. Und er hat voller Vorfreude. Er sagt, die Feinde werden vernichtet und ich werde der König sein und ich werde mich über Gott freuen. Was macht er hier? Er dankt Gott im Voraus. Er dankt, das müssen wir auch lernen, er dankt Gott im Voraus für das, was Gott noch tun wird. Er singt von dem, was noch passieren wird. Es ist ja eins, Gott zu danken für das, was er bereits getan hat. Es ist was ganz anderes, Gott zu danken für das, was er noch tun wird. Das ist Glaube. Ich danke Gott im Voraus für das, was du tun wirst. Du wirst mir helfen. Du wirst mich befreien. Ich werde über dich jubeln. Du bist mein Retter. Das können wir lernen. Und das Krasse ist, nichts an seinen Umständen hat sich hier verändert. Und doch ist plötzlich alles anders, weil er verändert wurde. Er hat gebetet, Herr, ändere meine Umstände. Und Gott hat gesagt, ja, mache ich, aber erst möchte ich dich verändern. Erst möchte ich dich formen. Gott sorgt sich mehr um deinen Charakter als um deinen Komfort. Schon mal drüber nachgedacht? Gott sorgt sich mehr um deinen Charakter als um deinen Komfort. Und deshalb lässt er es zu, dass wir manchmal in unserem Leben durch Wüstenzeiten gehen. Die sind nicht schön. Aber dort formt er uns, dort prägt er uns, dort gestaltet er uns. Manche von euch, ihr seid gerade in so einer Art Wüstenzeit. Ich weiß nicht, warum genau, aber es fühlt sich an wie eine Wüste, wo du denkst, die Verheißungen Gottes sind weit weg und du fühlst dich orientierungslos und du fragst genauso wie David, Gott, wie bin ich denn hier gelandet? Wo bist du? Ich fühle dich nicht, ich spüre dich nicht, ich höre dich nicht. Die Psalmen sind in der Bibel, weil es immer wieder Momente gibt, wo von Gott keine Spur ist, aber wir dennoch lernen können, ihm zu vertrauen. Und das ist entscheidend, es ist weichenstellend für dich, für deine Formung, für deine geistliche Reife, für deine geistliche Tiefe, ist es entscheidend und weichenstellend, dass du in den Wüstenzeiten lernst, ihm zu vertrauen. Und du kannst diese Psalmen beten, Psalmen der Desorientierung, Psalmen der Neuorientierung. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, ob ich das kann, das fühlt sich ja ein bisschen geklaut an, wenn ich einfach das bete von jemand anders. Jesus hat das auch gemacht. Wusstet ihr das? Jesus hat am Kreuz, das war sein krassester Wüstenmoment, am Kreuz hat er einen Psalm von David gebetet. Nummer 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich lade euch ein, diesen Psalm mal zu Hause zu lesen. Der David, der wusste gar nicht, was er da aufschreibt, dass dieser Klagepsalm tatsächlich fast schon so prophetisch über die Kreuzigung von Jesus geht, wie Jesus mal verhöhnt werden. Es steht da alles drin. Er würde verhöhnt werden, er würde ausgelacht werden, er würde dürsten, er würde durchbohrt werden, seine Kleider würden geteilt werden und dennoch würde er am Ende als Sieger dastehen. Psalm 22. Wenn du aufs Kreuz schaust, was siehst du da? Wenn ich aufs Kreuz schaue, dann sehe ich nicht nur einen Retter, der einen Weg gebahnt hat durch unsere Wüste, sondern ich sehe auch einen Retter, der in unsere Wüste gekommen ist, der einer von uns geworden ist, um mit uns zu leiden, um mit uns den Weg zu gehen, um uns zu begegnen, um uns zur Seite zu stehen, um uns zu formen. Überleg mal, Jesus in seinem Leben, er kannte arme Verhältnisse. Er kannte diese Wüste, in der du vielleicht auch gerade steckst, wo du nicht weißt, wie soll ich meine nächste Rechnung bezahlen. Jesus kannte es, Flüchtling, als Kind war er Flüchtling in Ägypten. Er kannte diese Wüste, die manche von euch auch kennen, wenn man ein Fremder ist in einem anderen Land. Das kannte er auch. Jesus hatte Brüder, die haben sich über ihn lustig gemacht. Jesus kannte das, er wusste, wie sich Stress mit der Familie anfühlt. Manche von euch erlebt das gerade. Jesus trauerte am Grab von Lazarus. Er weiß, wie es ist, einen geliebten Menschen zu beerdigen. Jesus war Single. Er weiß, er kennt diese Wüste, wo alle anderen lernen jemanden kennen und heiraten und bekommen Kinder und man ist immer noch alleine. Jesus kennt das. Jesus weiß, wie es ist, von Freunden in den Stich gelassen zu werden. Jesus weiß, wie es ist, wenn ein Gebet nicht erhört wird. Wisst ihr noch? Gethsemane? Jesus weiß, wie es ist, wenn man körperliche Schmerzen erfährt. Jesus kannte Versuchung, er kannte Verspottung, er kannte Erschöpfung, er kannte Ablehnung und dennoch ließ er all das zu. Er wurde einer von uns, er kam in unserer Wüste, von der Krippe bis zum Kreuz kam er, um uns zu begegnen und den Weg mit uns zu gehen. Deshalb, wenn du zu ihm kommst, mit deiner Wüste, dann kommst du nicht zu einem Gott, der nicht weiß, wovon du sprichst, der nicht weiß, wie sich das anfühlt. Das Christentum ist die einzige Religion, die einen Gott hat, der weiß, wie sich unser Leben, wie sich unsere Wüste anfühlt, weil Jesus ist in unsere Wüste gekommen. Und er lädt dich heute ein, die Band kann schon nach vorne kommen, er lädt dich heute ein, zu ihm zu kommen. Er hört gerne auf schonungslos ehrliche Gebete. Er sagt, du kannst so zu mir kommen, wie du bist und dich bei mir auskotzen. Du kannst hier wirklich deine Klage zu mir bringen. Bring mir deine Klagen, schenk mir dein Vertrauen. Das ist die Einladung. Komm so, wie du bist. Ein letzter Vers hier, Psalm 62. Da heißt es, vertraut auf ihn alle Zeit, ihr Leute. Ihr Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und ich habe mir gedacht, wie landen wir heute diesen Gottesdienst? Wir singen jetzt gleich noch ein Lied. Und ich dachte, anstatt dass ich jetzt, so wie meistens, nochmal ein Gebet spreche hier am Schluss, lade ich euch ein, jetzt mit eurer Wüste und vielleicht einen dieser beiden Psalmen zu Jesus zu kommen. Und du kannst sie einfach diesen Psalm, den wir auf euren Zetteln haben, wenn ihr keinen Zettel habt, müsst ihr euch noch einen suchen. Genau. Kannst du einfach nehmen, Psalm 13 oder 63 war es, glaube ich. Kannst du nehmen und diesen Psalm fast wortwörtlich in deine Wüste, in deine Situation hinein beten. Wir haben dort drüben ein Kreuz aufgestellt, das ist für euch, hinter euch. Wenn du magst, kannst du auch dahin gehen, so als, fast schon als sichtbares Ding. Nee, ich gehe jetzt damit mal zu Jesus. Ich klage jetzt zu Jesus. Du kannst dich da hinsetzen, hinstellen, hinknien, wenn du magst, und einfach einen Moment haben zwischen dir und Gott und klagen und Vertrauen neu ausrichten. David und Tamara sind auch da von unserem Gebetsteam, weil du sagst, boah, ich weiß echt nicht, wie ich hier beten soll für meine Wüste. Könnt ihr mal mit mir beten? Sind ihr auch gerne bereit, mit euch zu beten und euch zu segnen? Aber jetzt wollen wir hier ein Lied singen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wenn du sagst, ich bleib sitzen, lass mich mal hier an meinem Platz meinen Moment haben, ist auch gut. Wenn du dich traust, darüber zu gehen zum Kreuz, mach das sichtbar. Geh zum Kreuz und bring dort deine Wüste zu Jesus. Amen.